Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Warum wir Menschen immer mehr haben wollen und nie zufrieden sind mit dem, was wir haben. Dieser Frage sind jetzt Forschende aus Informatik und Psychologie nachgegangen. Von den Ergebnissen berichten wir gleich. Ebenso von neuen Erkenntnissen zu Herzerkrankungen. Oft gibt es dafür genetische Ursachen. Die wurden jetzt genauer beschrieben. Und wie lässt sich Energie speichern? Die Frage wird immer drängender in Zeiten der Energiewende. Pumpspeicherwerke gibt es ja schon, da wird Wasser einen Berg hinaufgepumpt. Einen etwas anderen Ansatz verfolgen jetzt US-Forscher. Sie wollen das Wasser nach unten, also in den Boden hineinpressen, und zwar in alte Fracking-Bohrlöcher. Das alles heute in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bördeker. Hallo. Zuerst blicken wir jetzt aber ins Tierreich und auch in die frühe Menschheitsgeschichte. Kreuzungen zwischen verschiedenen Arten. Ein Beispiel dafür ist das Maultier, ein Hybrid aus Pferd und Esel. Welche Auswirkungen solche Hybridisierungen bei Primaten haben, das war bisher unklar. Es gab zu wenig Daten. Die gibt es jetzt aber, und zwar von Pavianen. Die Ergebnisse präsentiert ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Science. Gelesen hat die Studie mein Kollege Michael Stang. Michael, um welche Vermischungen bei Pavianen geht es da?
Ja, das war eine Forschung von einem Team von Jenny Tang, frisch berufene Direktorin am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und dieses Team hat über eine lange Zeit hunderte wildlebende Paviane im Süden Kenias genetisch untersucht, und zwar über 9 Generationen hinweg. Und zwar 2 verschiedene, aber eben recht nah verwandte Arten, Steppenpaviane und Anubispaviane. Und durch jahrzehntelange Feldbeobachtungen zuvor war schon bekannt, dass es ab und zu auch Kreuzungen dieser Arten gegeben hat. Und jetzt kam heraus, dass tatsächlich sogar die meisten Tiere in ihrer DNA Spuren einer Hybridisierung tragen. Bei diesen Affen besteht etwa 1/3 des gesamten Erbguts aufgrund eben dieser Kreuzungen aus Genen der anderen Art. Es gab also genetische Eigenschaften dieser Mischungen, die sich erhalten haben.
Und wie unterscheiden sich jetzt diese Mischlinge von den anderen Tieren? Hatten die irgendwelche Nachteile?
Also in den rund 50 Jahren Feldforschung gab es eigentlich keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass diese hybriden Tiere irgendwie schlechter abschneiden als andere. Bei Steppenpavianen etwa, die mehr Anubis-DNA in ihrem Genom aufweisen, die reifen der Beobachtung zu voller schneller heran, die bilden stärkere soziale Bindungen. Außerdem heißt es, sind die Männchen erfolgreicher bei der Partnerwahl. Aber das waren eben bislang nur Ergebnisse aus der Beobachtung.
Jetzt gibt es auch noch genetische Daten. Bestätigen denn diese genetischen Daten die Beobachtung?
Nein, eben nicht. Und das ist wirklich eine Überraschung. Den Daten zufolge hatte die Anubis-DNA für die Steppenpavian-Erben wirklich einen hohen Preis. Und zwar, was das Überleben als auch die Fortpflanzung angeht. Beides ist demnach bei diesen Tieren deutlich reduziert. Also auch wenn sich diese einzelnen Paviane augenscheinlich prächtig entwickelt haben, so gibt es doch nachweisliche Nachteile für sie. Das zeigen jetzt die genetischen Daten ganz deutlich. Und diese Daten, muss man auch sagen, sind wichtig für die Grundlagenforschung, um diese Hybridisierungsprozesse in der Biologie bei diesen Tieren zu verstehen.
Ja, Hybridisierungen, Maultiere hatte ich ja eben schon erwähnt, ein bekanntes Beispiel für so eine Kreuzung. Wo gibt es das noch?
Man muss generell sagen, dass Hybridisierungen in der Natur an sich nichts Ungewöhnliches sind. Die gibt es im ganzen Tierreich verteilt und eben auch bei Primaten. Denn Hochrechnungen zufolge sind wirklich 20-30% der Menschenaffen, Menschenaffen, andere Affen und ganzen Primaten hinweg wirklich dahingehend zu sehen, dass sie sich regelmäßig paaren und auch vermischen mit anderen Arten. Und das schließt die menschliche Linie nicht aus. Denn selbst wir anatomisch moderne Menschen, Homo sapiens, tragen ja Genvarianten von bereits verstorbenen, ausgestorbenen Vorfahren in uns. Bei Menschen außerhalb Afrikas etwa stammen bis zu 5% der DNA von Neandertalern und Denisova-Menschen, also von 2 anderen Menschenarten, mit denen unsere Vorfahren genetischen Austausch hatten.
Was sind da die Folgen? Gibt es Vor- oder Nachteile für uns?
Ja, zum Beispiel die helle Haut, Teile des Immunsystems, rote Haare, das Risiko für Depressionen, Blutgerinnsel und so weiter. Das sind alles genetische Eigenschaften, die auf solche Hybridisierungsprozesse vor über 50.000 Jahren zurückgehen und sich bis heute erhalten haben.
Jetzt gibt es diese 9 genetischen Daten aus Pavianen. Kann man daraus irgendwas ableiten mit Blick auf die frühe Menschheitsgeschichte?
Ja, und das Spannende ist, dass diese neuen Ergebnisse mit denen der genetischen Forschung bei Menschen übereinstimmen. Denn es gab die Vermutung, dass auch unsere Vorfahren einen hohen Preis zahlten für diese Hybridisierung. Und jetzt zeigen eben die genetischen Ergebnisse über viele Generationen hinweg, wie so eine Art Blaupause, dass sich das nachvollziehen lässt, diese Hybridisierung auch bei Menschen. Und das gibt völlig neue Einblicke darin in die Biologie des Menschen, auch mit diesen Hybridisierungsprozessen.
Neue Erkenntnisse dazu, wie sich Arten bilden und vermischen bei Pavian und bei Menschen. Die Infos dazu hatte Michael Stang. Vielen Dank. Höher, schneller, weiter. So lautet ja für viele Menschen das Lebensmotto. Obwohl man eigentlich schon alles hat, kauft man noch mehr Dinge. Und ist aber trotzdem niemals so richtig zufrieden. Die Frage, warum wir Menschen immer mehr wollen, auch wenn uns das nicht glücklicher macht, die hat bislang vor allem Psychologen beschäftigt. Jetzt hat ein Forschungsteam versucht, das Phänomen mit Hilfe von Computersimulationen zu erklären. Mit ihren Modellen haben sie ermittelt, warum unser Gehirn auf immer mehr programmiert ist. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Es ist ein Paradoxon der menschlichen Psyche. Wir wollen unbedingt diese teuren Schuhe oder ein schickes Auto haben. Doch wenn wir die Objekte unserer Begierde dann ein paar Tage benutzt haben, tauchen schon wieder neue Wünsche auf.
Das menschliche Glücksgefühl ist sehr seltsam. Es fällt uns schwer, richtig glücklich zu sein. Denn dieser Zustand ist relativ. Er orientiert sich an früheren Erfahrungen und Erwartungen an die Zukunft. Zum Beispiel freue ich mich an einem heißen Tag riesig über eine kalte Limonade. Aber wenn ich sie 4 Tage hintereinander hatte, dann langweilt sie mich und ich will etwas anderes. Abhängig von meiner früheren Erwartung freue ich mich also unterschiedlich stark über dasselbe Getränk.
Um herauszufinden, warum unser Gehirn so merkwürdig gepolt ist, simulierten Ratchet Dubey von der Princeton University und sein Team abstrakte Alltagssituationen mithilfe künstlicher Intelligenz. Sie programmierten sogenannte Softwareagenten darauf, sich in virtuellen Situationen für Optionen zu entscheiden. Für gute Entscheidungen wurden diese virtuellen Assistenten belohnt. Eine Besonderheit dabei: Die Forscher hängten die Latte für diese Belohnungen sehr hoch.
Wir haben den Agenten ein Erwartungsniveau gesetzt. Sie glaubten, in der virtuellen Welt eine Belohnung in bestimmter Höhe erreichen zu können. Sagen wir 15 Punkte. Und auch wenn die Agenten eine Belohnung von 10 Punkten erreichten, war es für sie wie minus 5 Punkte. Einfach deshalb, weil sie mehr erwartet hatten. Die Analogie bei Menschen wäre, dass wir zwar ein schönes Auto besitzen, aber denken, der Nachbar hat ein so viel größeres Auto. Dann fühlt sich der eigene Wagen nicht mehr so gut an. Und paradoxerweise haben wir gesehen, dass die Agenten dank dieser hohen Erwartung in bestimmten Situationen viel schneller lernen.
Das wäre also ein Vorteil. Und es könnte erklären, warum unser Gehirn im Laufe der Evolution darauf trainiert wurde, die eigene Situation mit anderen zu vergleichen. Womöglich haben wir dadurch schneller gelernt, eine gute Gelegenheit zu nutzen, wenn sie sich denn mal ergab. Zum Beispiel, wenn ein Mammut auftauchte, das genug zu essen für die ganze Sippe versprach. Doch ein solches Verhalten bringe nur dann Vorteile, wenn die Entscheidungsmöglichkeiten überschaubar sind, sagt Ratchet Dubey. In unserer Konsumgesellschaft führt es eher ins Gegenteil. Denn das ständige Gefühl, sich nicht optimal entschieden zu haben, könne zu Frust führen.
In einer Simulation, die für unsere heutige Zeit sehr relevant ist, haben wir unserem Agenten sehr ähnliche Optionen zur Auswahl gegeben. Alle waren sehr gut, weshalb es keinen Vorteil brachte, die Möglichkeiten zu vergleichen. So wie im Supermarkt. Es gibt 5 verschiedene Getränke, aber alle sind gleich lecker. Das Experiment zeigte, es bringt nichts, ewig zu vergleichen und dann das Gefühl zu bekommen, was, wenn mir das andere Getränk besser geschmeckt hätte. Die Lektion daraus ist also, sei zufrieden mit dem, was du hast und vergleiche deine Situation nicht ständig mit anderen.
Doch das lässt sich in unserer Konsumgesellschaft kaum vermeiden. Werbung und soziale Medien suggerieren uns tagtäglich, dass uns Konsum glücklich macht und Wahlmöglichkeiten Freiheit bedeuten. Es sei deshalb Zeit für ein Umdenken, findet Ratchet Dubey.
Für uns ist die Lektion aus dieser Studie, dass unser Verstand in diese Richtung gepolt ist. Wir sind in diesem Kreislauf von nie endenden Wünschen und Bedürfnissen gefangen. Deshalb sollten wir als Gesellschaft einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie wir uns aus dieser Gedankenwelt von steigendem Wachstum und Konsum befreien können und nachhaltiger leben. Schließlich wissen wir, dass wir mit dem, was wir bekommen, niemals glücklich werden können.
Warum Menschen immer mehr wollen, als sie haben. Ein Beitrag war das von Christine Westerhaus. Ja, so klingt ein gesundes Herz, aber viele Herzen sind nicht so gesund. Eine Ursache dafür kann Kardiomyopathie sein, eine häufige Herzerkrankung. Das Herz pumpt dann das Blut nicht mehr richtig und der Herzmuskel wird immer größer. Jetzt gibt es neue Details zu den Ursachen, dank einer groß angelegten Studie. Dabei wurden Zellen aus Herzen von Menschen mit und ohne Kardiomyopathie untersucht. Einer der beteiligten Forscherinnen ist die Molekularbiologin Henrike Marz vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wie kann man herausfinden, ob ein Patient ein hohes Risiko mitbringt für diese Krankheit?
Na, es gibt verschiedene Ursachen für die Kardiomyopathien. Da spielen unter anderem genetische Varianten im Erbgut eine Rolle und die kann man durch genetisches Testen bestimmen.
Und genetische Untersuchungen haben Sie auch durchgeführt und zwar auf der Ebene von einzelnen Zellen. Also was genau wurde hier untersucht? Welche Gene in so einer Zelle angeschaltet sind oder ausgeschaltet?
Ja, genau. Also was wir gemacht haben, wir wollten wissen, unterscheiden sich genetische Formen der Kardiomyopathie voneinander? Bisher präsentieren sich die Patienten in der Klinik mit einem ähnlichen Krankheitsbild, einer Veränderung des Herzmuskels. Und wir wollten wissen, inwieweit die verschiedenen genetischen Varianten eine Rolle spielen bei der Ausprägung und ob sich da Unterschiede ergeben, abhängig von dem Genotyp, den die Patienten tragen. Und deswegen haben wir neueste Sequenziermethoden angewendet, die es uns ermöglichten, die Aktivität von Genen in einzelnen Zellen zu bestimmen.
Und wenn man das jetzt weiß, also welche Gene sind angeschaltet in einem gesunden Herzen und welche in einem kranken Herzen, was kann man mit diesem Wissen anfangen?
Das ermöglicht eventuell neue Therapieansätze zu entwickeln. Da gibt es zum Beispiel Gene, die eine Rolle spielen. Und so ein Gen zum Beispiel haben wir gefunden als dysreguliert in den Patienten mit genetischer Variation. Und in Patienten, die im Vergleich keine genetische Variation haben, wo wir nicht genau wissen, warum die eine Kardiomyopathie entwickeln, die zeigten diese Dysregulation nicht. Und das ist zum Beispiel ein möglicher Ansatzpunkt, um da eventuell neue Therapien zu entwickeln. Vor allen Dingen, weil die Patienten mit genetischer Mutation häufiger ein stärkeres Krankheitsbild zeigen und einen schwereren Verlauf zeigen.
Das heißt, das ist bisher Grundlagenforschung, aber die Idee ist schon, dass man in der Zukunft mit so einer Erkrankung ins Labor gehen kann und untersuchen kann, wie ist denn meine genetische Ausstattung und dann eine zielgerichtete Behandlung bekommen kann?
Ja, das passiert ja schon. In Familien, in denen Kardiomyopathien gehäuft vorkommen, wird ein Genetic Counseling angeboten. Da können sich die Familienmitglieder testen lassen, ob sie eine solche genetische Variation tragen, die bereits erkrankte Familienmitglieder zeigen. Bei uns geht es eher darum, zu verstehen, was genau zu welchen Zeitpunkten stattfindet. Und in dem Zusammenhang wollen wir zum Beispiel als nächstes untersuchen, was passiert in zu früheren Stadien in der Kardiomyopathie, um dann rechtzeitig mit einer Therapie beginnen zu können. Und zum anderen geht es uns darum zu zeigen, oder das hat unsere Studie letztendlich zum ersten Mal gezeigt, dass es da tatsächlich auf zellulärer und molekularer Ebene Unterschiede in den Kardiomyopathien gibt, abhängig von den genetischen Mutationen. Und wir gehen davon aus, dass das nicht nur für die genetische Kardiomyopathie so gilt, sondern auch für andere Formen der Kardiomyopathien und wahrscheinlich auch für andere Formen der Herzerkrankung, dass es da auf molekularer und zellulärer Ebene doch durchaus Unterschiede gibt, die man bisher so nicht beobachten konnte.
Und die Idee ist aber schon, dass wenn man diese Unterschiede besser kennt und charakterisieren kann, dass man dann auch zielgerichteter behandeln kann.
Ganz genau. Das wäre ein langfristiges Ziel. Das geht in die Richtung der personalisierten Medizin, dass man da zielgerichteter die Erkrankungsbilder behandeln kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Sagt die Molekularbiologin Henrike Marz. Mit ihr habe ich über neue Erkenntnisse gesprochen zu den genetischen Ursachen von Herzkrankheiten. Die Energiewende steht an und zugleich wird das Gas knapp und teuer. Es gibt also gute Argumente dafür, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Aber es gibt auch immer noch ein großes Problem. Wie speichert man die Energie aus Wind und Sonne? Pumpspeicherwerke sind da eine Möglichkeit. Da wird das Wasser dann nach oben gepumpt. Ein US-Unternehmen arbeitet an einer anderen Idee. Dabei wird das Wasser unter Druck nach unten gepumpt, also in den Boden hinein. Karl Urban stellt das Konzept vor.
Wind and solar power generation is expanding, but one challenge we face is how to store that energy when the sun isn't shining or the wind isn't blowing.
Wind- und Solarenergie werden ausgebaut, aber wie speichert man diese Energie, falls die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht? Das fragt Bill Gates in einem Video, bevor er erklärt, warum seine Stiftung ein neues Unternehmen unterstützt. Es heißt QuidNet und will eine Technik aus der Öl- und Gasindustrie verwenden, das Hydraulic Fracturing, kurz Fracking. In einem traditionellen Pumpspeicher pumpt man Wasser einen Berg hinauf und wenn das Wasser wieder bergab fließt, wird es über eine Turbine zur Stromerzeugung genutzt. Im Grunde speichert man Energie, indem man den Druck des Wassers verändert. Wir machen hier genau das Gleiche, aber anstatt es einen Berg hinauf zu pumpen, pumpen wir es in den Raum zwischen den Gesteinsschichten und speichern das Wasser dort unter Druck. Das sagt der Firmenchef Joe Joe im Podcast Leaders in Cleantech. Er kommt wie viele seiner Kollegen aus der Ölindustrie und kennt den schlechten Ruf des Fracking-Verfahrens. Das könne durch chemische Zusätze das Trinkwasser gefährden, Erdbeben auslösen oder Methan freisetzen. Diese Sorgen der Kritiker seien hier aber unbegründet, denn QuidNet pumpe nur Wasser in die Erde, chemische Zusätze würden nicht gebraucht und auch Erdbeben seien nicht zu erwarten. Als Energiespeicher sei so ein Bohrloch den traditionellen Pumpspeicherkraftwerken überlegen. Wenn man nicht auf einem Berg bauen oder einen Berg untertunneln muss, um ein Kraftwerk zu errichten, wird der Bau wesentlich kostengünstiger. 10 Megawattstunden sollen in einem Bohrloch gespeichert werden, so viel wie ein Windrad in Deutschland durchschnittlich pro Tag gewinnt. In den USA gibt es hunderttausende Fracking-Bohrungen, die jeweils diese Energiemenge speichern könnten.
Grundsätzlich ist das Konzept von QuidNet, was hier angesprochen ist, natürlich in der Theorie ein sehr gutes. Also im Prinzip wird das funktionieren.
André Niemann vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Universität Duisburg-Essen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit hydraulischen Energiespeichern.
Charmant finde ich den Ansatz, bestehende, schon erschlossene Standorte zu nutzen. Das finde ich auch ein überzeugendes Argument, dass man sich dieser Technik dann eben auch widmet.
Das System von QuidNet ist derzeit in der Erprobungsphase. Ein erster Prototyp wird derzeit in Texas gebaut. Darin wird Energie gespeichert, indem Wasser das Gestein in vorhandenen Rissen auseinanderpresst. Wenn die Turbine Strom erzeugen soll, wird ein Ventil geöffnet, das Wasser strömt nach oben und die Risse im Untergrund schließen sich wieder. Viel mehr Informationen gibt das Unternehmen über sein Verfahren nicht preis. André Niemann sieht aber noch einige Fallstricke.
Natürlich habe ich auch die Standortfrage. Kann ich das überall machen? Kann ich das nur in bestimmten Gestein machen? Und natürlich auch die Turbine selber. Was ist das dann? Ich sag mal, wenn ich Wasser einspeichere unter Druck, dann kommt das Wasser unten dann mit dem Gestein in Kontakt. Und auch dann habe ich natürlich Einfluss in der Turbine. Ich habe natürlich Fremdstoffe, also ja, im Grunde sind das ja Bodenteilchen, Gesteinsteilchen, so muss ich mir das vorstellen können. Da muss ich dann auch die Turbine drauf auslegen, dass die damit umgehen kann. Und ich muss natürlich dann oberirdisch auch gucken, weil da habe ich ja dann auch einen Speichersee. Was ziehe ich mir denn da an Ablagerungen rein?
Trotz aller offenen Fragen, der Bedarf für Energiespeicher ist heute so groß wie nie zuvor. Laut Jojo bieten unterirdische Speicher den Vorteil, dass sie genau wie Pumpspeicherkraftwerke sehr günstig Energie speichern können. Die Kosten sollen nach eigenen Angaben bei wenigen Cent pro Kilowattstunde liegen, ein Wert, den Batterien selbst bei fallenden Preisen erst in ferner Zukunft erreichen dürften.
Energie unterirdisch speichern und zwar mit Wasser in alten Fracking-Bohrlöchern. Karl Urban hat das Konzept vorgestellt. Und jetzt folgen noch die aktuellen Meldungen aus Wissenschaft und Forschung, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Graslandschaften erholen sich nach ihrer Zerstörung nur langsam, wenn überhaupt. Ein Schwerpunkt widmet sich in der Fachzeitschrift Science den Graslandschaften der Welt. Knapp 40% der Ökosysteme an Land sind Graslandschaften. Doch die Landwirtschaft oder Brände haben in den letzten Jahrzehnten viele alte Graslandschaften zerstört. Eine Übersichtsarbeit eines internationalen Forschungsteams zeigt, wie schwierig die Wiederherstellung von solchen zerstörten Graslandschaften ist. Es dauert Jahrzehnte, bis die ursprünglichen Eigenschaften des Gebiets wiederhergestellt sind. Manche Tier- oder Pflanzenarten kehren jedoch nie wieder in die Graslandschaften zurück. Während Wissenschaftler in den letzten Jahren viel zur Wiederaufforstung von Wäldern dazugelernt haben, sei das Wissen zur Wiederherstellung von Graslandschaften noch sehr dünn, so die Studienautoren. Die Übersichtsarbeit zeigt, dass wir Urgraslandschaften noch besser schützen müssen. Besondere Sorge bereitet den AutorInnen, dass Menschen zum Klimaschutz zunehmend Bäume in Urgraslandschaften pflanzen. Das könne das jahrhundertelang gewachsene Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Eine von 8 infizierten Personen entwickelt Long-Covid-Beschwerden. Forschende aus den Niederlanden haben über 4000 Covid-Infizierte mit mehr als 8000 nicht infizierten Personen verglichen und über mehrere Monate hinweg beobachtet, welche Symptome beide Gruppen entwickelten. Bei einer von 8 infizierten Personen traten Beschwerden auf, die so vor der Covid-19-Infektion nicht bestanden und die in der gesunden Kontrollgruppe nicht vermehrt auftraten. Zu den anhaltenden Beschwerden zählten unter anderem permanente Erschöpfung, Brustschmerzen und Atemschwierigkeiten. Die Daten stammen noch aus der Frühphase der Pandemie von März 2020 bis August 2021. Wie sich die Impfungen oder neue Virusvarianten auf die Zahl der Menschen mit Long-Covid-Symptomen auswirken, können die Wissenschaftler anhand ihrer Daten noch nicht abschätzen. Ihre Studienergebnisse veröffentlichte das Forschungsteam in der Fachzeitschrift The Lancet. Ein Schweizer Forschungsteam hat Rattenspermien in unfruchtbaren Mäusen herangezüchtet. Forschende der ETH Zürich zeigten damit, dass sie aus Stammzellen von Ratten in den Fortpflanzungsorganen einer anderen Nagerart erfolgreich Spermien heranwachsen lassen können. Sie wollen die Methode weiterentwickeln, um damit neue Rattenmodelle für die medizinische Forschung zu züchten oder die Rettung von bedrohten Nagerarten zu ermöglichen. In der Fachzeitschrift Stem Cell Reports beschreiben sie ihre Methode, bei der sie zunächst eine Mischform aus Ratte und Maus züchteten. Das Mauserbgut hatten sie jedoch so verändert, dass keine Fortpflanzungszellen in der Maus heranwachsen konnten. Stattdessen füllten Rattenspermien die entstehende Lücke im Hoden der Tiere. Die Spermien unterschieden sich nicht von Spermien anderer Ratten. Jedoch scheiterten die Forschenden mit ihrem Versuch, Ratteneizellen mit diesen Spermien zu befruchten. Abwasserproben im US-Bundesstaat New York deuten darauf hin, dass sich die Polio weiter ausgebreitet hat. Vor 2 Wochen hatten die Gesundheitsbehörden des US-Bundesstaates bekannt gegeben, dass ein Mann an Polio erkrankt sei. Abwasserproben aus Juni und Juli zeigen nun, dass sich das Virus ausgebreitet haben könnte. Der erkrankte Mann ist mit einem Virusstamm infiziert, der auf die Lebendimpfung gegen Polio zurückzuführen ist. Seit dem Jahr 2000 impfen Ärzte in den USA jedoch nicht mehr mit diesem Impfstoff. Sie nutzen stattdessen Vakzine mit abgetöteten Viren. Der nun zirkulierende Erreger muss also von außerhalb der USA stammen. Die Gesundheitsbehörden rufen alle bislang nicht geimpften Bürgerinnen und Bürger des Bundesstaates auf, sich gegen Polio impfen zu lassen. Die meisten Infektionen verlaufen stumm, das heißt ohne Symptome. Doch in Einzelfällen kann sich eine schwere neurologische Erkrankung entwickeln, die sogenannte Kinderlähmung. Diese kann tödlich verlaufen.
Sternzeit, 5. August. Der Unfug der Sportastrologie. Jetzt rollt wieder der Fußball in der ersten Bundesliga der Herren. Und zu Saisonbeginn kursiert wieder allerlei Unfug der Sportastrologie. Tatsächlich gibt es Menschen, die behaupten, anhand der Sterne den Ausgang von Sportereignissen vorhersagen zu können. Zum Ende der vergangenen Saison brillierten einige NDR-Programme mit dem Auftritt eines Sportastrologen, der sich zu den Aufstiegschancen des Hamburger Sportvereins äußerte. Beim letzten Spiel in Rostock sollte der Steinbock-Mond Gutes tun, weil etliche HSV-Spieler Sternzeichen Steinbock waren. Der Sterndeuter erklärte, dass er für seine Prognosen die Horoskope von Spielern, Trainern und Verantwortlichen erstellt. Ja, sogar das Gründungshoroskop des Vereins, wobei beim HSV das von der Wiedergründung 1919 besser sei als das von der tatsächlichen Gründung mehr als 30 Jahre zuvor. Auf dem Platz korrigiert der VAR-Fehler, der videoassistierte Referee, vulgo Videobeweis. Bei den Astrologen macht das der FAR, der faktenassistierte Schiedsrichter. Am letzten Spieltag der zweiten Liga stand der Mond im Sternbild Waage. Also weder im Sternbild noch im Tierkreiszeichen Steinbock. Ohnehin gibt es nicht einmal Indizien, die dafür sprechen, dass die Stellung der Gestirne das Geschehen auf der Erde beeinflusst. Die Sterne lügen nicht, sie schweigen. Astrologie ist keine Wissenschaft und Horoskope stehen immer im Abseits. Der HSV ist übrigens nicht aufgestiegen. Möglicherweise lag das an der Mannschaft. Den Sternen jedenfalls sollte man keinen Vorwurf machen.
Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Europa ist nicht nur abhängig von russischem Gas, sondern auch von Roskosmos. Also was ist die Situation? Es ist richtig, dass wir durch den Krieg in der Ukraine die Möglichkeit verloren haben, 5 Missionen, 5 Starts durch die Sojus durchzuführen.
Schon lange fordern Politiker, die europäische Raumfahrt neu zu denken. Unabhängig von Russland und konkurrenzfähig zu den USA.
Es gibt böse Stimmen, die sagen, am Ende ist diese ganze Internetkonstellation nur darauf aus, eine nicht wettbewerbsfähige Raumfahrtindustrie zu subventionieren. Und das darf, glaube ich, keine Triebfeder sein.
Space is a strategic place where big powers are now competing. And we cannot be naive anymore.
Zeitenwende im Orbit. Europas strategischer Zugang zum All. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt und im Deutschlandfunk am Sonntag um 16:30 Uhr.